Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Es war in den letzten 2 Jahren sehr häufig das, was ich morgens als allererstes nach dem Aufstehen auf meinem Handy hatte. Eilmeldungen mit der Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen. Vielleicht war das bei euch auch so. Und gerade gibt es ja auch immer wieder neue Rekorde. Allerdings soll die Zahl der Neuinfektionen ja nicht mehr so entscheidend sein. Was viel mehr zählen soll, ist die Krankheitslast.
Jetzt gucken zum Beispiel die Mitglieder vom Expertenrat sich immer all die verschiedenen Werte an. Also Neuinfektion, wie sieht es da aus? Die Hospitalisierungsrate, wie viele Intensivbetten haben wir noch? Und noch ganz andere Werte.
Was das im Einzelnen bedeutet in der Corona-Pandemie und wo es dabei noch Probleme geben könnte, klären wir mit Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Und dann geht es heute auch noch um einen filmreifen Raub, muss man sagen. Das Ganze soll nur wenige Minuten gedauert haben. Es geht um den Raub im grünen Gewölbe in Dresden vor gut 2 Jahren. Erst wurde Feuer gelegt und dann ein Stromausfall provoziert.
Dann ein Fenster aufgehebelt, bei dem sie am Tag vorher schon das Gitter zersägt hatten und nur mit Kleber wieder eingesetzt hatten. Schnell durch 2 Räume durch, mit einer Axt brutal auf eine Vitrine eingeschlagen und dann diese 21 Juwelengebinde, insgesamt rund 4.300 Steine, gestohlen und weg dann mit dem Fluchtauto.
Die Juwelen sind bis heute nicht wieder aufgetaucht, aber 6 junge Männer sitzen auf der Anklagebank. Heute hat der Prozess begonnen, auch das gleich Thema hier. Und wir sprechen auch über den Rücktritt von AfD. Chef Jörg Meuthen. Er gibt nicht nur seinen Vorsitz auf, er tritt auch ganz aus der Partei aus. Das hat er heute verkündet. Am Freitag, dem 28. Januar. Kommt gut ins Wochenende. Schön, dass ihr reinhört.
Deutschlandfunk Nova.
Um die 200.000 Neuinfektionen haben wir im Moment ja pro Tag. Die Inzidenz liegt heute bei 1.073 deutschlandweit. Aber Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute gesagt:
Die Zwischenbilanz ist bisher positiv. Wir haben hohe Inzidenzen. Das hat nicht überrascht. Ich habe ja hier in dieser Runde schon vorgetragen, wir rechnen mit täglichen Inzidenzen von bis zu 400.000 Fällen. Wir glauben aber, also, dass die Inzidenz dann wieder runtergeht.
Also eine positive Zwischenbilanz. Und außerdem sollen sowieso nicht mehr die Zahl der Neuinfektionen und die Inzidenz im Vordergrund stehen für die Lagebewertung, sondern die Krankheitslast. Und was das genau bedeutet, das klären wir mit Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Christina, Krankheitslast ist wichtiger als die Zahl der Neuinfektionen. Was ist damit gemeint? Also was bedeutet das konkret?
Naja, die Zahl der Neuinfektionen, die wird immer ungenauer, weil die ist jetzt schon so hoch. Manche Städte und Gemeinden, die haben schon seit Tagen nicht mehr Daten geliefert, weil die einfach nicht mehr hinterherkommen. Die schaffen das nicht. Und auch die Daten aus den Krankenhäusern, die sind ja notwendig für die sogenannte Hospitalisierungsrate. Die kommen ja teilweise mit 1-2 Wochen Verspätung. Das ist also alles nicht so ideal. Aber dafür werden jetzt andere Daten, andere Meldesysteme wichtiger. Zum Beispiel, dass man guckt, wie belastet sind die Arztpraxen oder von allen schweren Atemwegserkrankungen. Wie viele gehen da auf Corona zurück? Oder auch, wie viel Prozent der PCR-Tests, die gemacht werden, sind positiv? Das sind alles unterschiedliche Daten, die schon die ganze Zeit gesammelt werden und die werden jetzt wichtiger, um eben die aktuelle Lage einzuschätzen.
Ein Vorwurf, der ja gerade häufiger zu hören ist, dass zurzeit nicht unterschieden wird, ob jemand mit oder wegen Corona ins Krankenhaus gemeldet wird. Also zugespitzt gesagt, wenn ich mir ein Bein breche, keine anderen Beschwerden habe, aber einen positiven Corona-Test, dann werde ich vom Krankenhaus trotzdem als Corona-Fall gemeldet. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Eigentlich sollen die Krankenhäuser nur Fälle melden, die mit Covid-19 im Zusammenhang stehen, aber in der Praxis klappt das wohl nicht so richtig.
Wie kann das sein? Warum klappt das nicht?
Na, auf der einen Seite hat das wohl mit der technischen Infrastruktur zu tun, mit dem Meldesystem. Da hat jetzt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute in der Pressekonferenz angekündigt, daran wird gearbeitet und das wird bis zum nächsten Winter verbessert. Können wir nur hoffen. Aber das ist auch nicht der einzige Grund. Der andere ist ein medizinischer Grund.
Kannst du da mal ein Beispiel geben? Was bedeutet das?
Okay, ein Beispiel. Älterer Mann hat ein Herzproblem, kommt ins Krankenhaus. Vielleicht hat er das schon länger und das ist jetzt irgendwie ein bisschen schlimmer geworden. Vielleicht ist das schlimmer geworden, weil er eine Corona-Infektion hat? Aber vielleicht auch nicht, das kann man nicht klar sagen. Was man aber klar sagen kann, ist, seine Aussichten sind deutlich schlechter, wenn er zusätzlich zu dem Herzproblem auch noch mit Corona infiziert ist. Das heißt, die Infektion spielt vielleicht nicht die Hauptrolle bei diesem alten Mann, aber sie spielt eine Rolle, ganz klar. Sie beeinflusst die Behandlung und die Chancen auf Heilung. Und dann darf man nicht vergessen, so ein Corona-Patient macht ja auch immer mehr Arbeit.
Du meinst zum Beispiel für die Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus, wenn die Patientinnen Corona-positiv sind?
Genau, auch Patienten, die nur mit Corona im Krankenhaus landen, ne? Also mit dem gebrochenen Bein zum Beispiel. Auch die müssen ja isoliert werden, wenn die Corona haben. Da gelten verschärfte Hygienebedingungen. Das ist ein deutlicher Mehraufwand an Organisation, an Zeit, an Platz. Die brauchen ein extra Zimmer. Also das verschlechtert die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Das erhöht die Arbeitsbelastung für die Leute dort.
Gibt es denn jetzt überhaupt noch einen Grenzwert, ab dem Maßnahmen verschärft oder gelockert werden? Also so wie früher die Inzidenz zum Beispiel?
Damals, ne? Ja. Nee, den gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt gucken zum Beispiel die Mitglieder vom Expertenrat sich immer all die verschiedenen Werte an. Also Neuinfektion, wie sieht's da aus? Die Hospitalisierungsrate, wie viele Intensivbetten haben wir noch? Und noch ganz andere Werte. Und das insgesamt, das nehmen sie dann, um zu sagen, okay, so und so sieht es aus und dann den Ratschlag an die Politik zu geben, das sollte passieren.
Wie sieht's denn gerade aus in Deutschland, wenn man auf die sicheren und auch vielleicht weniger sicheren Daten guckt?
Ganz okay, aber wir sind noch nicht über den Berg. Also die Zahlen werden noch weiter steigen, auch die Zahlen der Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das ist aber noch nicht dramatisch. Das Problem ist, es gibt in Deutschland zu viele ungeimpfte Risikopersonen, also Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Und wenn sich unter denen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen das Virus stärker verbreiten sollte, dann könnte es noch mal eng werden. Und deswegen kann Deutschland sich derzeit keinen Freedom Day leisten, wie das die Dänen können oder die Engländer. Die haben einfach nicht so eine große Impflücke wie wir.
In Zukunft geht es bei der Einschätzung der Corona-Lage mehr um die Krankheitslast als um die Zahl der Neuinfektionen. Was das konkret bedeutet, haben wir geklärt mit Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. In Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, Stress hatte er ja schon länger innerhalb der Partei, vor allem mit dem extrem rechten Flügel innerhalb der AfD. Jetzt hat AfD-Chef Jörg Meuthen gesagt, er legt sein Amt nieder und tritt aus der Partei aus.
Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und es schlägt eigentlich permanent hochfrequent. Das ist nicht gesund.
Was der Rückzug für die AfD bedeutet, das besprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin Nadine Lindner in Berlin, die AfD beobachtet. Hallo Nadine.
Ja, hallo, guten Abend.
Gibt Meuthen damit auf im Machtkampf mit den extrem Rechten innerhalb der AfD, kann man das sagen?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es hatte ja eigentlich zwei Schritte. Jörg Meuthen hat ja im Oktober nach diesem mittelmäßigen Ergebnis bei der Bundestagswahl schon gesagt, dass er nicht nochmal antreten wird als Co-Parteichef. Und jetzt heute hat er nochmal richtig scheppernd hingeschmissen. Er hat mit sofortiger Wirkung sein Amt als Co-Parteichef niedergelegt und er wird auch die Partei verlassen. Und das ist halt insofern interessant, als er im Oktober noch gesagt hat, naja, er wird sich weiterhin in die Debatten einbringen, in der Partei bleiben. Jetzt hat er quasi alle Brücken abgebrannt. Und da muss ich schon sagen, trotz dieser ganzen Zerwürfnisse hat mich die Heftigkeit dieses Schritts dann doch überrascht. Und er hat ja auch wirklich eine bittere Analyse seiner Partei gezogen. Wir haben es gehört. Er hat gesagt, es gibt in der Partei totalitäre Ansätze. Und also das ist schon ein hartes Urteil.
Was bedeutet das jetzt für die künftige Ausrichtung der AfD?
Naja, also das bedeutet eigentlich, dass der sogenannte, man muss da wirklich ganz große Anführungszeichen dran machen, liberale Flügel innerhalb der AfD noch weiter geschwächt wird, personell geschwächt wird, weil es ja auch keinen richtigen Nachfolger gibt für Jörg Meuthen. Es gibt halblaute Jubelschreie aus den ostdeutschen Landesverbänden, die sich hier gestärkt sehen. Allerdings muss man halt auch davor warnen, weil das Problem ist, die AfD möchte natürlich auch, wie alle anderen Parteien, eine maximale Zahl an Wählerstimmen erreichen. Und man hat das bei der Bundestagswahl so ein bisschen gesehen, dass sie eigentlich ihre rechten Lager ausmobilisiert hat und dass viele in der Partei sagen, naja, wenn wir zulegen wollen an Wählerstimmen, dann müssen wir uns auch an bürgerliche Wähler wenden. Und ich denke, dass der Weggang von Jörg Meuthen da auf jeden Fall nicht gut ist.
Geht denn in der AfD jetzt schon der Machtkampf los um den Posten von Meuthen oder gibt es schon Tendenzen, wer ihm nachfolgt? Könnte das wieder jemand aus dem bürgerlichen, sogenannten bürgerlichen Lager sein?
Ja, das ist ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Es gibt da wirklich ein großes Vakuum. Das Vakuum kommt zum einen daher, dass ein Parteitag, den es eigentlich Anfang Dezember in Wiesbaden geben sollte, da sollte der komplette Bundesvorstand neu gewählt werden. Der ist wegen Corona ausgefallen. Es gibt offiziell noch keinen neuen Termin. Man geht jetzt so vielleicht von Ende Mai aus. Das heißt, bis dahin ist Tino Chrupalla alleiniger Parteichef. An dem gibt es aber auch wiederum Kritik. Und es gibt, naja, so eine Reihe von Kandidaten, ein paar Namen, die gehandelt werden, wo ich aber Rüdiger Lukassen aus Nordrhein-Westfalen zählt dazu, wobei ich da ein großes Fragezeichen dran machen würde, ob er überhaupt noch Chancen hat. Peter Böhringer, dieser Name wird immer wieder genannt, Haushaltspolitiker, aber auch da wird gesagt, naja, so ganz astrein sind seine Positionen nicht. Also da könnte es vielleicht noch Überraschungen geben.
Weiß man denn schon, wie es für Meuthen weitergeht? Also, keine Ahnung, tritt er vielleicht der Zentrumspartei bei, wie sein Kollege Uwe Witt im Bundestag?
Ja, Uwe Witt hat ja auch die Partei in die Fraktion verlassen, ist dann der Zentrumspartei beigetreten, die man noch aus den Geschichtsbüchern kennt. Jörg Meuthen hat jetzt zumindest angekündigt, dass er sein Mandat im Europaparlament behalten möchte, als sozusagen parteiloser Abgeordneter. Interessanterweise hat sich seine eigene Delegation, also das heißt seine Fraktion im Europaparlament, gerade in diesen Minuten zu Wort gemeldet und hat etwas verklausuliert gesagt, so, nein, nein, wir wollen aber schon, lieber Jörg Meuthen, dass du dein Mandat zurückgibst. Also das heißt auch aus dem Parlament austrittst, weil das hast du auch immer von anderen verlangt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Für ihn ist es natürlich finanziell interessant, weiter dem Europaparlament anzugehören.
AfD-Parteichef Jörg Meuthen legt sein Amt nieder und tritt aus der AfD aus. Das hat er heute verkündet. Warum und wie es weitergehen könnte, Infos von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Dank dir, Nadine.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Haarschmuck war dabei, Schnallen, ein Degen mit tausenden Diamanten und Brillanten besetzt. 21 Juwelen sind bei dem spektakulären Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden vor gut 2 Jahren gestohlen worden. Versicherungswert gute 113 Millionen. Echter Wert eher unbezahlbar, muss man sagen. Und noch immer fehlt jede Spur von diesen Juwelen. Auch wenn die Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann, die Hoffnung nicht aufgibt.
Das lässt doch die Spezialisten hoffen, dass die Juwelengarnituren noch an irgendeinem Ort sind. Möglicherweise auch noch sozusagen komplett, so wie sie mitgenommen wurden.
Ja, die Juwelen sind also noch verschwunden. Die mutmaßlichen Täter sitzen allerdings auf der Anklagebank in Dresden. 6 Männer zwischen 22 und 28 Jahren sind angeklagt wegen Bandendiebstahls und Brandstiftung. Und heute hat der Prozess begonnen. Schauen wir drauf mit unserem Kulturredakteur Stefan Koldehoff. Stefan, Schmuck im Wert von 113 Millionen Euro, Versicherungswert muss man sagen, in wenigen Minuten aus einer Museumsvitrine gestohlen. Nochmal ganz kurz zur Auffrischung. Wie sind die mutmaßlichen Täter vorgegangen?
Feuer an einem Schaltkasten gelegt, dadurch großflächiger Stromausfall, dann ein Fenster aufgehebelt, bei dem sie am Tag vorher schon das Gitter zersägt hatten und nur mit Kleber wieder eingesetzt hatten. Schnell durch 2 Räume durch, mit einer Axt brutal auf eine Vitrine eingeschlagen und dann diese 21 Juwelengebinde, insgesamt rund 4.300 Steine, gestohlen und weg dann mit dem Fluchtauto.
Unglaublich, also wie in einem Hollywood-Film, muss man sagen. 6 Männer, die zu einer arabisch-türkischstämmigen Großfamilie aus Berlin gehören, sitzen jetzt auf der Anklagebank. Wie lief der erste Prozesstag ab? Haben die sich geäußert?
Die haben sich nur zu ihren eigenen Personen geäußert, also wie alt sie sind, Adresse, was da so zugehört. Ansonsten hatten die Anwälte das Wort und das sind nicht wenige Anwälte. Wir reden von 14 Anwälten, wir reden von 65 Aktenordnern, die diesen Prozess demonstrieren. Und die haben versucht, auf Zeit zu spielen. Die haben ganz viele Anträge gestellt. Die haben gesagt, was im Vorfeld alles schon falsch gelaufen sei, Vorverurteilung, weil man eben immer von Clankriminalität spricht. Es gehe aber eben darum, diesen 6 jungen Männern individuell eine Schuld nachzuweisen. Es wurde sogar beklagt, dass in der Ausschreibung der Schöffen als Geschlechts-ID nur männlich-weiblich und nicht divers abgefragt wurde. All das sei verkehrt gelaufen und damit muss sich das Gericht jetzt leider mal erst auseinandersetzen.
Und dann deswegen wahrscheinlich auch die 50 Verhandlungstermine.
Genau,
ne?
Das wird dauern.
Die Beute ist ja bislang nirgendwo mehr aufgetaucht. Was könnte damit passiert sein?
Na, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder die ist irgendwo noch, die Hoffnung hat Frau Ackermann ja vorhin geäußert, oder man hat, ähnlich wie bei der Goldmünze, bei der dieselbe Familie beteiligt gewesen sein soll im Bode-Museum, das längst klein gemacht, die ganzen Steine rausgebrochen und vertickt. Es gibt eine Zeugenaussage in der Anklageschrift. Jemand, der mit einem der 6 in Haft gesessen hat, dem soll er erzählt haben, einen Stein habe er in Rumänien schon verkauft. Und ich meine, selbst wenn 113 Millionen, selbst wenn man nur die Hälfte oder nur ein Viertel davon erlöst, wäre das natürlich noch ungeheuer viel.
Voll. Dieser Raub war spektakulär. Mhm. Hat es bei anderen Museen was verändert? Also haben die ihre Sicherheitsvorkehrungen nochmal erhöht oder
so? Ja, es gibt ein größeres Bewusstsein. Es gibt auch die Bereitschaft, mehr in Sicherheit zu investieren. Aber wenn man sich zwei Punkte ganz schnell noch anguckt, es gibt auch in diesem Fall wieder, wie schon bei so vielen anderen, die Vermutung, dass es ein Inside-Job war, dass irgendjemand aus dem Museum selbst verraten hat, dass dieses eine Fenster nur zur Hälfte alarmgesichert war und welche Hälfte das war und wie man da reinkommen könnte. Dagegen nützt keine Alarmanlage was, wenn die jemand abstellt und dann auch noch jemand den entsprechenden Tipp gibt. Mhm. Und das Zweite ist, das Ganze ist wahnsinnig brutal geworden in den letzten Jahren. Da wird keine Rücksicht mehr auf Verluste gegeben. Es ist angeblich eine Waffe mit Schalldämpfer bei den Sechsen auch gefunden worden. Das heißt, wenn es richtig brutal wird, wenn die, wie in anderen Ländern geschehen, zu Öffnungszeiten reingehen, wenn BesucherInnen gefährdet sind, dann nützt auch da keine Technik mehr was. Also das Bewusstsein ist da, aber die Täter haben aufgerüstet und irgendwann wird man dem nicht mehr beikommen können.
Heute hat in Dresden der Prozess um den Einbruch ins Grüne Gewölbe begonnen. Der hat ja vor gut 2 Jahren stattgefunden. Ein Urteil gibt es wahrscheinlich frühestens Ende Oktober. Infos dazu hatte Stefan Koldehoff. Dank dir, Stefan.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Annalena Baerbock und Robert Habeck treten ab. Also nicht als Außenministerin bzw. Wirtschafts- und Klimaminister, nein, nein, sondern als Parteivorsitzende der Grünen. Da wird jetzt beim digitalen Parteitag, der heute begonnen hat, eine neue Parteispitze gewählt. Weil Parteichef oder Chefin und Regierungsjob, das geht bei den Grünen nicht zusammen. Und Grünen-Politiker Jürgen Trittin, der sagt:
Wir gehen tatkräftig an die Regierung. Wir sind voll Veränderungswillen. Aber wir wissen auch über die Größe der Aufgabe, die wir uns da vorgenommen haben. Und ich glaube, in diesem Licht werden wir einen neuen Vorstand wählen, der die Partei durch diese Phase der Regierung führen wird.
Ja, was das genau heißen soll, klären wir jetzt mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, gerade nehmen ja Baerbock und Habeck Abschied als Parteivorsitzende beim digitalen Parteigipfel. Ist es emotional?
Das werden wir gleich wissen. Im Moment zieht sich das Ganze nämlich noch. Der Parteitag, also so gerade so digitale Parteitage, da dauert das alles immer ein bisschen länger. Zuschaltung, ist ein Mikro auf, könnt ihr mich hören? Und es wurde jetzt gerade eben noch etwas länger über Dringlichkeitsanträge diskutiert. Insofern geht es gleich tatsächlich erst los mit dieser politischen Rede. Aber was wir schon wissen, ist, dass sie die zusammenhalten wollen. Also Habeck und Baerbock gemeinsam auf der Bühne. Sie werden sich jetzt nicht Satz für Satz abwechseln, das wissen wir schon, aber treten halt gemeinsam auf. Und wenn wir mal zurückgucken auf den Wahlkampf, da war das mit dieser Teamstimmung zwischen den beiden ja ehrlich gesagt ein bisschen weg. Nachdem Baerbock Kanzlerkandidatin geworden ist, hat man Habeck schon angemerkt, dass er mit der Sache nicht mehr ganz zufrieden ist. Jetzt versucht man dieses Narrativ, was man auch am Anfang gesetzt hat, nochmal zum Ende so ein bisschen aufleben zu lassen. Gibt die politische Rede, danach aktuelle Debatten und im Verlauf dieser Debatten wird dann erst Baerbock verabschiedet und dann wird Habeck verabschiedet.
Ach, schauen wir mal, ob Tränen fließen werden. Die neuen Vorsitzenden werden voraussichtlich Ricarda Lang, die ist ehemals Vorsitzende der Grünen Jugend, und Omid Nuripur, der ist bisher außenpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion. Wofür stehen die beiden?
Ja, Ricarda Lang ist seit 2019 ja schon stellvertretende Bundesvorsitzende, 28 Jahre alt, kommt aus Baden-Württemberg, ist im September erstmals in den Bundestag gewählt worden. Sie ist dort Mitglied im Familienausschuss und sie ist eine Vertreterin des linken Parteiflügels. Soziale Gerechtigkeit steht bei ihr auch ganz oben auf der Themenliste. Sie selbst ist immer wieder Ziel von Hass und Häme im Netz. Das konnte man diese Woche auch beobachten, als sie ihre erste Bundestagsrede gehalten hat. Da wurde sie im Plenum von der AfD niedergebrüllt und anschließend in sozialen Netzwerken auch voller Schärfe beleidigt, weil sie sich für eine Impfpflicht ausgesprochen hat. Omid Nuripur ist, du hast es schon gesagt, Außenpolitiker, seit vielen Jahren Mitglied des Bundestages, kommt aus Frankfurt, ist ein Riesenfußballfan und kommentiert auch gelegentlich Spiele seines Vereins Eintracht Frankfurt. Er wurde 1975 in Teheran geboren, kam 1988 mit seiner Familie nach Deutschland und gehört zum Realo-Flügel der Partei.
Also eine eher Linke aus dem linken Flügel, ein eher Realo. Was werden die wichtigsten Aufgaben der beiden?
Ja, Parteistrukturen an neue Realitäten anpassen. Das klingt jetzt total langweilig, ist aber total wichtig, weil die Partei sehr groß geworden ist. Mehr als 120.000 Mitglieder sind es inzwischen. Seit 2017 hat man sich verdoppelt. Und da müssen Informationen richtig fließen. Ganz viele organisatorische Fragen sind zu klären. Du kannst ja die klügsten Köpfe vorne haben, aber wenn die Strukturen dahinter nicht funktionieren, dann nützt das nichts. Und die vielleicht größte Aufgabe wird sein, die Regierungsarbeit auch immer wieder der eigenen Partei zu vermitteln. Die Basis ist ja bei den Grünen sehr, sehr wichtig und wir haben große Verwerfungen gesehen, weil die Partei das Verkehrsministerium nicht bekommen hat. Da waren ganz viele Grüne an der Basis richtig sauer, fürchten, dass die Verkehrswende jetzt unter der FDP nicht vorankommt. Dann gibt es auch schwierige außenpolitische Entscheidungen. Heute gab es eine über das Irak-Mandat. Das wurde verlängert. Das ist für viele PazifistInnen an der Basis wirklich ein Problem. Und solche Entscheidungen wird es ja in den kommenden Jahren immer wieder geben in Regierungsverantwortung. Und das wird eine große Aufgabe für die Parteiführung, das auch zu vermitteln.
Morgen wird dann abgestimmt. Und du hast es gerade schon gesagt, die Basis ist ganz, ganz wichtig bei den Grünen. Es soll morgen auch um eine Satzungsänderung gehen. Da sollen die Hürden zur Mitbestimmung in der Basis erhöht werden. Und da gibt es Kritik dran. Worum geht es da genau?
Ja, das ist das, was ich angesprochen habe, die Struktur neu aufstellen. Es soll bei der Einbringung von Anträgen künftig notwendig sein, dass man einen größeren Rückhalt hat. Also nicht nur eine bestimmte, vergleichsweise kleine Anzahl von Mitgliedern, die einen Antrag unterstützt, sondern es muss dann ein bestimmtes Quorum erfüllt sein. Die Basis spielt eben eine große Rolle und deshalb finden es auch nicht alle ganz gut, weil die Befürchtung ist, dass die Beteiligungsmöglichkeiten dadurch etwas eingeschränkt werden. Aber natürlich, das trägt der Tatsache Rechnung, dass man inzwischen so viele Mitglieder hat und thematisch so breit aufgestellt ist. Und ich sehe gerade, Habeck und Baerbock haben gerade die Bühne betreten. Ich würde jetzt mal zuhören.
So, Ann-Kathrin Büsker muss los. Danke dir. Die Grünen bekommen am Wochenende eine neue Parteispitze. Wer wohl nachfolgen wird und wie es weitergeht. Infos dazu Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir stellen uns mal vor, ihr seht eine Ausschreibung für euren Traumjob. Aber nicht nur ihr wollt den haben, sondern vielleicht auch eine Kollegin oder ein Kollege. Bewerbt ihr euch drauf oder zieht ihr zurück? Unser Reporter Martin Krinner ist mal der Frage nachgegangen, ob es immer klug ist, voll ins Battle einzusteigen oder ob es vielleicht manchmal sogar besser ist, dem oder der anderen den Vortritt zu lassen. Und das Ganze hat auch einen aktuellen Anlass.
Herr Zamperoni, darüber spekuliere ich heute nicht. Das Thema steht heute nicht auf der Tagesordnung.
Am letzten Samstag in den Tagesthemen, da war sich Friedrich Merz noch nicht so ganz sicher. Dass er Fraktionsvorsitzender werden wollte, das war ihm wahrscheinlich schon klar. Der CDU-Parteitag hatte ihn ja gerade mit beinahe 95% der Stimmen zum Parteivorsitzenden gewählt. Aber er musste da vorher noch etwas klären, mit Ralf Brinkhaus. Der ist nämlich der aktuelle Fraktionsvorsitzende und wäre es wahrscheinlich auch ganz gern geblieben. Das hat Brinkhaus zumindest in einem Brief angedeutet, den er an die Fraktionsmitglieder geschickt hat.
Es ist kein Geheimnis, dass bezüglich des Fraktionsvorsitzes zwischen Friedrich Merz und mir unterschiedliche Auffassungen bestehen, die wir auch nicht ausräumen konnten,
hat er geschrieben. Dann hat er aber doch einen Rückzieher gemacht und lässt jetzt Merz den Vortritt. Brinkhaus hat also nachgegeben. Klingt erstmal ganz gut und ehrenwert, aber ist es auch klug?
Es kommt auf die Situation an. Ich weiß, das ist jetzt der typische Beratersatz. Es ist in diesem Fall leider so.
Meint Laura Klimetzki. Sie ist Psychologin und berät häufiger Menschen in Job- und Karrierefragen, etwa dann, wenn eine Konfliktsituation auftaucht. Wie zum Beispiel:
Wir haben zwei Leute aus einem Team, die bewerben sich auf die eine und dieselbe Stelle.
Da sieht es dann auf den ersten Blick so aus, als gäbe es nur zwei Alternativen: gewinnen oder verlieren. Einer kriegt den Job, der oder die andere geht leer aus. Laura meint jetzt aber, in so einer Situation denken die meisten Leute falsch.
Viele verhandeln über Positionen, dabei müssten sie über Interessen verhandeln. Wenn beide einfach nur denken aus Prinzip, ich will gewinnen, dann ist das eine blöde Ausgangslage. Wenn einer von beiden wirklich smart ist, dann überlegt er sich, was ist mir wichtiger als diese reine Position? Also welches Interesse habe ich dahinter? Und versucht das zu verhandeln. Dann erreicht er nämlich am Ende des Tages mehr, obwohl scheinbar der andere gewonnen hat.
Und ganz konkret, also da, wo sich jetzt zwei Leute um einen und denselben Job bewerben, heißt das?
Ja, sagt der eine zum Beispiel, ich will die Position haben, weil es dann mehr Geld gibt. Und der andere sagt, ich will die Position haben, weil es dann mehr Prestige gibt. Kann man sich überlegen, wie kann man die Interessen verhandeln? Dann gehen wir weg von der Position und überlegen, wenn der eine einfach nur mehr Kohle möchte und er hat wirklich Großartiges geleistet, kriege ich den vielleicht sogar zufrieden, indem ich ihm mehr Kohle gebe und dem anderen zwar die Position, aber keine Gehaltserhöhung. Win-win.
Also, wenn ich es geschickt einfädle, dann profitiere ich in jedem Falle. Auch dann, wenn ich in einer Konfliktsituation mal als scheinbarer Verlierer vom Platz gehe. Ralf Brinkhaus ging es jetzt allerdings wahrscheinlich weniger ums Geld, als vielmehr um den Frieden in der Partei. Er will nicht in einer Kampfkandidatur gegen Merz antreten, damit in der CDU nicht schon wieder Lagerkämpfe aufkommen. Wichtig ist aber, ich sollte in solchen Verhandlungen vorher meine Interessen genau kennen, damit ich auch wirklich genau weiß, was ich denn eigentlich will.
Wäre besser, ja. Es ist geschickter, die Gegenleistung im Vorhinein sich zu überlegen, weil man dann viel besser verhandelt.
Denn sonst kommt es mir am Ende vielleicht so vor, als müsste ich einseitig auf mein Ziel verzichten. Und um danach wieder zufrieden zu sein, brauche ich später ein ganz eindeutiges Zugeständnis des anderen. Diese Gegenleistung hat dann aber vielleicht gar nichts mehr mit dem zu tun, worüber wir ursprünglich verhandelt haben. Und dann wird das Geschäft ganz schnell zum billigen Kuhhandel, in dem sich ganz schnell mal eine Partei über den Tisch gezogen fühlt, weil so ein Kuhhandel ja mehr mit Macht bzw. Großzügigkeit zu tun hat, als mit einem fairen Ausgleich von Interessen. Und noch einen weiteren kleinen Gefahrenpunkt erkennt Laura.
Wenn der andere so gar nicht darum kämpft und sofort nachgibt, dann war es nicht der Klügere gibt nach, sondern der Klügere zeigt auch noch, dass er nachgibt.
Ich muss also in jedem Falle rangehen, Einsatz zeigen, mich nicht gleich in der ersten Runde K.O. schlagen lassen. Denn das ist ganz wichtig, damit die andere Partei ihren Sieg auch als solchen richtig wahrnimmt und wertschätzt.
Im Idealfall kämpft und rangelt ihr also um etwas. Warum? Weil es immer etwas Wertvolleres ist, wenn man um etwas kämpfen musste. Eine Win-Win-Situation entsteht viel stärker durch die Emotion. Ob ich das Gefühl habe, dass ich gewonnen habe, ist wichtiger, ob ich tatsächlich gewonnen habe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, stellt euch mal vor, in Deutschland beschließt eine Supermarktkette, Weißbrot billig anzubieten. Es würde wahrscheinlich dem oder der einen auffallen und er oder sie würde sich das auch in den Einkaufswagen packen. Aber eine landesweite Debatte würde es deswegen wohl kaum geben. In Frankreich passiert aber genau das. Da will eine französische Supermarktkette die Stange Baguette für 29 Cent anbieten. Und der Aufschrei ist riesig. Stefanie Markert ist unsere Korrespondentin in Paris. Stefanie, billiges Baguette, warum ist das in Frankreich so ein großer Aufreger?
Ja, Frankreich ist schon irgendwie das Land des Brotes und stolz auf die Tradition, auf Baguette, Croissant und so weiter. Und deshalb regen sich natürlich hier viele darüber auf, also Bäckermeister, die Mühlenwirtschaft, Landwirte, die Dachorganisation der Landwirtschaftsgewerkschaft, aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher. Also ich war in einem Bäcker und da sagte mir eine junge Frau, Claire heißt die, die sagt, die ist richtig wütend, weil da steht doch ein ganzer Beruf dahinter und so ein niedriger Preis im Supermarkt ist doch den Bäckern gegenüber nicht loyal. Und sie hat eben Bedenken, dass mit so einem Billigbaguette die Qualität flöten geht.
Du hast schon gesagt, Frankreich ist auch das Land des Brotes. Baguette ist ganz wichtig. Das Baguette soll ja auch zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt werden, wenn es nach Frankreich geht. Ist Baguette das wichtigste Nahrungsmittel oder ist es dann doch das Croissant?
Ja, schon. Also so viel Croissant kann man nicht essen. Nee, das ist auf jeden Fall im Vergleich zum Croissant. Es liegt das Baguette weit vorne. Eines der wichtigsten Lebensmittel auf jeden Fall. Viele Familien kaufen das täglich frisch und dann isst man es zum Frühstück zum Beispiel mit Konfitüre. Zum Mittag gibt es ein Stück zur Suppe dazu. Wenn wir uns hier mittags was holen, wird immer die Frage gestellt, möchten Sie ein Stück Brot zu, abends zum Salat. Kommt immer im Körbchen im Restaurant auf den Tisch und dazu natürlich eine Karaffe Leitungswasser. Und im Herbst soll die UNESCO darüber entscheiden, ob Baguette immaterielles Weltkulturerbe wird.
Wir halten fest, Baguette ist nun mal einfach unglaublich wichtig. Warum bietet denn diese Supermarktkette oder will überhaupt ein Baguette für 29 Cent anbieten?
Nee, das machen die schon. Und der Chef, Michel-Edouard Leclerc, der versteht die ganze Polemik und die ganze Debatte eh nicht, weil er sagt, das war schon unser Preis, 29 Cent. Er hat jetzt nur Mitte Januar nochmal gesagt, weil die Inflation so hoch schnellt und er rechnet mit ungefähr 4%, will er diesen Preis 6 Monate nochmal einfrieren. Also es bleibt 6 Monate dabei noch. Und andere haben nachgezogen, zum Beispiel Lidl. Ne? Und Leclerc sagt eben, ja, wir sind die größte Handelskette in Frankreich, wir sind billiger und das fördere das französische Wirtschaftswachstum. Das ist wichtig für die Leute, die am Ende des Monats jeden Euro umdrehen müssen. Es gibt eine Statistik, dass im Durchschnitt den Franzosen 467 Euro am Monatsende fehlen zu einem sorgenfreien Dasein. Da guckt man also auf jeden Cent. Und er sagt, ja, da muss auch die Privatwirtschaft was machen. Da müssen wir was unternehmen. Deshalb diese Bestpreis-Baguette-Regelung, wie er das nennt. Und wir kämpfen an der Seite der Verbraucher. Das hat der Mensch gesagt. Und das ist natürlich für seine Handelskette ein Riesenwerbeerfolg.
Unterscheidet sich denn dieses 29-Cent-Baguette aus dem Supermarkt von jetzt einem Baguette, was ich beim Bäcker, der Bäckerin kaufen kann?
Ja, das merkt man schon. Ich war bei einem Biobäcker jetzt. Der hat eine Bäckerei hier bei uns im Haus, wo das Studio ist. Und der sagt auch, er hat ganz anderes Mehl zum Beispiel als bei Leclerc. Er verwendet zum Beispiel sogar Bio-Mehl. Und wahrscheinlich sind die Zutaten ein bisschen ausgedünnt. Die Teigführung ist wahrscheinlich nicht so lang wie bei einem traditionellen handwerklichen Bäcker. Und da gibt es also schon Qualitätsunterschiede. Und ich war mal bei einem Bäcker, der hat den Preis gewonnen für das beste Baguette in Paris. Der darf dann immer ein Jahr lang den Élysée-Palast beliefern. Und ich kann sagen, also das Baguette war überhaupt nicht fluffig oder weich oder so, sondern wenn man ein gutes Baguette erkennt man daran, dass einem nach dem Verspeisen durchaus der Kiefer wehtut.
Was kostet denn dieses Baguette dann, dieses Élysée-Baguette?
Bei unserem Bäcker hier unten, Bio-Bäcker, wie gesagt, das ist recht preiswert noch für dieses teure Viertel hier an den Champs-Élysées, kostet es 1 Euro, aber im Durchschnitt in Frankreich sind es ungefähr 90 Cent und das ist also dreimal höher als der Preis bei Leclerc oder bei anderen Discountern.
Können denn traditionelle BäckerInnen in Frankreich dann noch bestehen jetzt im Vergleich dann oder auch in Konkurrenz zu diesen Supermarktanbietern, weil eben dann doch vielleicht die meisten Französinnen und Franzosen zum traditionellen Bäcker gehen und es da kaufen?
Ja, es gibt schon einen Schwund. Also von 1970 bis heute sind die Bäckereien, die selber backen, noch ganz schön zurückgegangen, der Anteil. 55.000 waren es vor 50 Jahren, jetzt sind es noch 35.000. Also es gibt nicht mehr in jedem Dorf in Frankreich einen Bäcker. Teilweise werden die Brote dann im Rathaus abgeliefert und man kann sich dann beim Bürgermeister sozusagen sein Baguette abholen. Wirklich, ja, es gibt wirklich. Aber es gibt natürlich auch Traditionsbewusste nicht. Umsonst gibt es auch seit ein paar Jahrzehnten wieder dieses Baguette-Tradition, also wie früher, heißt auch extra so. Und manche Leute nehmen in Kauf, dafür auch eine Viertelstunde, 20 Minuten, wenn der Bäcker gut ist, einen guten Ruf hat, anzustehen. Sonst ist in Paris ja hier alles immer sehr hektisch. Aber beim Bäcker sind alle genügsam. Und hier ist es ja auch so, man nimmt ja meistens ein halbes mindestens oder ein ganzes Baguette mehr, weil es ist so verführerisch, bis man zu Hause ist, ist eins eh aufgegessen.
Warum billiges Baguette in Frankreich im Moment für ziemlich viel Aufregung sorgt, die Infos hatte Stefanie Markert, unsere Korrespondentin in Paris, für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.